Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Die russische Regierung hat die NATO und die USA um Antworten gebeten, mit Blick auf die Ukraine, mit Blick auf die europäische Sicherheitsarchitektur. Diese Antworten hat Moskau jetzt bekommen und wir sprechen gleich darüber und berichten, wie es in Bulgarien gesehen wird und wie das Parlament um einen Kurs ringt, diesen Konflikt zu entschärfen. Außerdem geht es darum, warum es der politischen Linken in Frankreich so schwerfällt, sich auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die Präsidentschaftswahl zu einigen. Im Konflikt um die Ukraine hat die russische Regierung eine Antwort der NATO und der USA erhalten, eine Antwort auf die Vorschläge für neue Garantien für die Sicherheit in Europa. Die schriftliche Erklärung der US-Regierung auf die Sorgen Moskaus sind laut US-Außenminister Antony Blinken vollständig mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten abgestimmt. Kurz zusammengefasst bietet die NATO Russland Verhandlungen über eine Verbesserung der Beziehungen an, will allerdings nicht auf Moskaus Forderungen nach einem Stopp der Osterweiterung eingehen. Mit Spannung wird erwartet, wie der Kreml auf die Vorschläge der NATO reagieren wird. Professor Johannes Fawek ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und mit ihm kann ich jetzt darüber sprechen. Guten Morgen, Herr Professor Fawek.
Guten Morgen, Frau Michaelsen.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach gestern Abend bei der Pressekonferenz von einem kritischen Punkt für die europäische und transatlantische Sicherheit. Er hält eine politische Lösung dennoch für möglich. Teilen Sie seine Einschätzung der Lage?
Ja, ich teile beide Punkte. Insbesondere den ersten will ich nochmal hervorheben. Es ist wirklich die schwerste Krise in der europäischen Sicherheitspolitik seit mindestens einer Generation. Und ob jetzt noch politische Lösungen möglich sind, das liegt natürlich an erster Linie an dem Verhalten Russlands, das ist richtig, aber es liegt auch daran, wie jetzt die NATO und der Westen auf diese Vorschläge reagiert, wie es sich in der Debatte positioniert. Und da bin ich nicht vollständig davon überzeugt, ob jetzt die Linie des Westens, der NATO, der Amerikaner die richtige ist.
Was kritisieren Sie daran?
Nun, nochmal, der Ball liegt sicherlich in Moskau und es ist sozusagen eine Möglichkeit für Russland jetzt zu deeskalieren und den Truppenaufmarsch zu beenden und da deutliche Signale zu senden. Aber wir wissen eigentlich auch seit langem, was das russische Kerninteresse ist. Und das russische Kerninteresse ist, dass die Ukraine nicht gewissermaßen ins westliche Camp rückt. Und wir müssen darüber nachdenken, ob wir nicht doch bereit sein sollten, mit den Russen darüber zu reden. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Art realpolitische Begradigung im Verhältnis zu Russland machen. Und dazu sehe ich keinen Willen in Brüssel und in Washington. Wenn man sich die Pressekonferenzen von Blinken und Stoltenberg anschaute, dann war zwar das Signal, dass man Diplomatie will, aber gleichzeitig sagte man fast schon halsstarrig, dass man nicht bereit ist, über die eigenen Prinzipien zu verhandeln. Und es ist immer schwierig, wenn man fundamentalistisch ist, so gut die Prinzipien sind des Westens. Aber in der derzeitigen Lage, denke ich, wäre da etwas mehr Flexibilität notwendig. Und diese Debatte wird ja auch innenpolitisch in den USA, in Deutschland und anderswo geführt. Das heißt, die Linie des Westens ist fraglich, ob man damit Erfolg hat.
Fundamentalistisch ist ein starkes Wort, aber war es nicht zu erwarten, dass die NATO einem Ende der Osterweiterung in diesem Punkt überhaupt keine Verhandlungsbereitschaft signalisieren kann?
Ja, vielleicht war das erwartbar, aber die Frage ist, ob es klug ist. Man hätte ja auch von der Tonlage gewissermaßen das hervorheben können, dass man gemeinsam an Prinzipien europäischer Sicherheit arbeitet. Und natürlich ist die territoriale Integrität das zentrale Prinzip, aber es gibt auch das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit, was etwa in der KSZE-Schlussakte von Helsinki und in vielen anderen Erklärungen dargelegt ist. Und ich glaube, es wäre klüger gewesen, diesen Aspekt zu betonen. Jetzt ist die Frage, ob man mit Russland auf dieser Basis wieder reden kann, ob das gewissermaßen der Auftakt für Diplomatie ist oder die Verstärkung von Diplomatie oder der Endpunkt. Und das hängt auch stark davon ab, wie Moskau die Signale jetzt aufgreifen will, welchen Aspekt sich Moskau gewissermaßen raussucht. Es gibt Anknüpfungspunkte, wo man jetzt auch deeskalieren könnte. Und der Schlüssel nochmal liegt in Moskau. Wenn Moskau deeskalieren will, dann wäre das, glaube ich, jetzt möglich mit der Haltung des Westens. Aber die Ukraine bleibt ein Streitpunkt, der noch nicht gelöst ist und wo sich, glaube ich, auch nichts bewegt hat. Zumal Blinken auch in der Pressekonferenz gesagt hat, dass die Amerikaner die Militärhilfe an die Ukrainer massiv verstärken. Er sprach davon, dass fast 300 Tonnen Munition in die Ukraine geliefert werden. Das heißt, die Amerikaner meinen es, denke ich, ernst und die Russen meinen es auch ernst. Und die Frage ist, wie man da jetzt wieder rauskommt, und ich sehe noch keinen Weg.
Ich möchte mit Ihnen gerne auf die Verhandlungsspielräume angucken, die die NATO und die USA Russland angeboten haben. Genannt wurde die Rüstungskontrolle, genannt wurden Manöver in Europa. Könnte das ein Weg sein, der Moskau annehmbar erscheint?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt ein Punkt, wo es zentrale gemeinsame Interessen gibt, über die man jetzt reden kann. Und wenn dieser Punkt in Moskau gesehen wird und hervorgehoben wird, wir müssen ja auch sehen, es wäre jetzt kluge Politik, Moskau auch einen Ausweg zu lassen. Das heißt, nur die eigenen Prinzipien zu betonen, ohne eine Brücke zu bauen, die realpolitisch zu gehen wäre, wäre einfach nicht klug. Und vielleicht sollte man diesen Aspekt jetzt etwas höher hängen in der Debatte darüber. Es gibt gemeinsame Interessen zwischen Russland und dem Westen. Und da ist der Bereich Rüstungskontrolle, Transparenz bei Militärmanövern, Verständigung über sozusagen Krisenlagen. Das ist alles auch oder sollte auch, wenn es guten Willen gibt, in russischem Interesse sein. Und darüber, denke ich, kann man jetzt verhandeln. Aber die Ukraine-Frage schwebt gewissermaßen über allem. Und es wird jetzt auch davon abhängen, wie Moskau das innenpolitisch instrumentalisiert, ob es sozusagen den Weg der Diplomatie gehen will. Und da gibt es Anknüpfungspunkte. Und der Westen hat keinerlei Interesse an einer Eskalation. Das ist richtig. Ob es diese Anknüpfungspunkte jetzt aufgreift und darüber verhandelt oder nicht, das ist die Frage, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zu entscheiden ist.
Besten Dank. Professor Johannes Fawig war das von der Universität Halle-Wittenberg. Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen heute Morgen.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
Schon vor Tagen gab es aus Bulgarien ein entschiedenes Nein in Richtung Moskau zu der Forderung, NATO-Einheiten aus dem Land abzuziehen, sowohl von Ministerpräsident Petkov als auch von Staatspräsident Radev. Bulgarien, seit 2004 NATO-Mitglied, verstehe sich als loyaler Verbündeter der Allianz. Gestern Abend nun debattierte das bulgarische Parlament über die Ukraine-Krise und die angekündigte Verstärkung der NATO-Präsenz im Land. Die Niederlande planen die Entsendung von 2 F-35-Kampfflugzeugen zur zusätzlichen Luftraumüberwachung. Und Spanien will 2 Marineschiffe ins Schwarze Meer entsenden. Clemens Fehrenkotte.
Deeskalieren, so lautet die sicherheitspolitische Absicht der bulgarischen Regierung. Der Abbau der Spannungen zwischen Russland und der NATO habe für sein Land höchste Priorität, sagte Ministerpräsident Kirill Petkov während einer Sondersitzung des Parlaments am Mittwochabend. Petkovs Koalitionsregierung, die seit Mitte Dezember letzten Jahres im Amt ist, beschloss, der Deeskalation zwischen Moskau und der NATO Vorrang zu geben. Alle Möglichkeiten zur Lösung des Konflikts auf diplomatischem Wege müssten genutzt werden. Vor den Abgeordneten betonte Petkov:
Unsere Strategie ist der erste Schritt.
Zum ersten Mal sieht unsere Strategie vor, dass wir keine Konsumenten von Sicherheit sind, sondern konstruktive Partner und Verbündete, und dass wir die bulgarische Armee zu einer Priorität unserer Verteidigungsstrategie machen. Petkov bezog sich damit auf die, wie er sagte, Unterfinanzierung der bulgarischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren. Größtenteils stammt die Ausrüstung der Streitkräfte nach Angaben der US-Regierung aus vormaligen sowjetischen Beständen, als Bulgarien Teil des Warschauer Paktes war und damals zu den treuesten Verbündeten Moskaus zählte. Auch Petkovs Koalitionspartner, die Sozialisten, plädierten angesichts der Ukraine-Krise für eine deeskalierende Rolle Bulgariens. Christian Wegenin, Ex-Außenminister und Vizeparlamentssprecher der Sozialisten: Der Schlüssel für Bulgarien besteht darin, in diesem hysterischen Umfeld, das geschaffen wird, eine maximal gemäßigte Position beizubehalten. Einerseits sicherzustellen, dass unsere Verpflichtungen gegenüber der NATO erfüllt werden, aber andererseits sowohl auf Regierungs- als auch auf Parlamentsebene klar und deutlich zu sagen, dass Bulgarien sich an keinerlei feindseligen Aktionen beteiligen wird, geschweige denn an militärischem Eingreifen. Auch Verteidigungsminister Stefan Janev betonte vor dem Parlament, alle Bemühungen Bulgariens müssten in der jetzigen angespannten Lage darauf abzielen, der Diplomatie eine Chance zu geben und Konflikte zu vermeiden. Ein bulgarisches Bataillon wird mit der Aufgabe betreut, die Ostflanke der NATO zu stärken. Wir sehen keine Eskalation vor, wir haben keine Pläne zum Schutz des Staatsterritoriums, noch haben wir Pläne, dass dieses Kontingent irgendwo außerhalb des Territoriums der Republik Bulgarien geht und andere Aufgaben erfüllt. Mitte Dezember hatte Verteidigungsminister Janev die Stationierung von NATO-Truppen abgelehnt. Es gebe keine notwendigen Umstände, die eine Entscheidung zur Stationierung von NATO-Einheiten auf bulgarischem Staatsgebiet rechtfertigen könnten. Janev, ein ehemaliger General, war unter anderem Sicherheitsberater von Staatspräsident Rumen Radev und Ministerpräsident der Interimsregierung im vergangenen Jahr. Doch die überraschende Erklärung des russischen Außenministeriums in der vergangenen Woche, wonach Russland als Teil der sogenannten Sicherheitsgarantien auch den Abzug von NATO-Einheiten aus Bulgarien und Rumänien verlange, rief ein einhelliges Echo in Sofia hervor. Staatspräsident Radev und Regierungschef Petkov erklärten, dass Bulgarien als souveräner Staat schon vor langer Zeit seine sicherheitspolitischen Entscheidungen getroffen habe und Mitglied der NATO geworden sei.
Über Bulgariens Antworten auf die Ukraine-Krise berichtete Clemens Fehrenkotte. Frankreich steckt mitten im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl im April und Emmanuel Macron hat gute Chancen, wieder in den Élysée einzuziehen oder zu bleiben. Neben ihm spielen im Wahlkampf vor allem politisch rechte Kandidaten eine Rolle. Die Linke kommt praktisch nicht vor. Sie ist heillos zersplittert. Eine Bürgerinitiative will das nun ändern. Das Bündnis ist dabei, eine linke Urwahl zu organisieren. Knapp 500.000 Menschen haben sich online registriert für diese Abstimmung, die an diesem Donnerstag beginnt und bis Sonntag dauert. Dann soll eine Kandidatin oder ein Kandidat für alle linken Parteien und deren Ziele in den Wahlkampf ziehen. Aber schon bevor diese Abstimmung begonnen hat, sieht es so aus, als sei das große Ziel zum Scheitern verurteilt. Denn die wichtigsten Kandidaten linker Parteien lehnen die Initiative ab. Aus Paris, Christiane Kess.
Im Zentrum von Paris sitzen in der oberen Etage eines Hochhauses junge Frauen und Männer an langen Tischen, hinter aufgeklappten Laptops oder telefonieren mit ihren Handys. Eine der jungen Aktivistinnen erklärt, wie sie für die linke Urwahl werben. Wir sind draußen präsent oder verschicken Mails und wie Sie sehen, telefonieren wir sehr viel, um zu schauen, wie es den Leuten geht und ob wir sie überzeugen können, sich für diese Wahl zu registrieren und teilzunehmen. Auf der Dachterrasse nebenan steht Mathilde Imer. Die Klimaaktivistin hat die Urwahl, die französische Linke einen soll, mitorganisiert. Wir haben diese Initiative gestartet, weil wir uns um unsere Zukunft sorgen, um ökologische, soziale und demokratische Fragen. Wenn die Bürger diese Präsidentschaftswahl nicht in die Hand nehmen, wird sich nichts bewegen und wir riskieren, wieder Macron zu bekommen, der zu diesen Themen nicht viel bewegt. Oder es kommt die Rechte bzw. die Extremrechte an die Macht. Unter der Überschrift 2022 oder nie hat die Bürgerinitiative zusammen mit mehreren linken Parteien politische Ziele festgesteckt. Den Übergang zur ökologischen Landwirtschaft, ein neues Klimagesetz, gerechtere Löhne und kürzere Arbeitszeiten oder eine Reform der Vermögenssteuer. Dafür soll bald ein gemeinsamer Kandidat oder eine Kandidatin stehen, von einer Partei oder aus der Zivilgesellschaft. Wir müssen über die politischen Parteien, die immer schwächer werden, hinausgehen. Nicht um die Parteien abzuschaffen, sondern im Gegenteil, um sie zum Sieg zu führen, mit einer Mobilisierung der Bürger, wie es sie noch nie gab. 130.000 Menschen haben vorgeschlagen, wer in die Urwahl kommt. Zwischen 7 Männern und Frauen können nun fast 500.000 Menschen, die sich für die Abstimmung online registriert haben, entscheiden. Allerdings sind 3 Nominierte kaum bekannt. Wiederum 3 der 4 prominenten Politikerinnen und Politiker auf der Liste lehnen die Initiative ab. Lediglich die ehemalige Justizministerin Christiane Taubira sagt: Ich gehe das Risiko ein, mich einer Urwahl zu stellen. Die Kandidaten der Parteien konnten sich nicht einigen. Die einzige Perspektive ist jetzt diese demokratische Bürgerinitiative. Die Wählerinnen und Wähler sagen seit Monaten, dass sie einen linken Zusammenschluss haben wollen. Yannick Jadot, Präsidentschaftskandidat der Grünen, verweist dagegen darauf, dass er bereits durch eine Urwahl von ökologischen Parteien aufgestellt wurde. Jadot nennt die Bürgerinitiative eine Maschine zum Verlieren. Er will seinen Namen nicht damit in Verbindung bringen. Das sehen der Präsidentschaftskandidat der Partei Unbeugsames Frankreich, Jean-Luc Mélenchon, und die Sozialistin Anne Hidalgo genauso. Vor allem nachdem ein Video bekannt wurde, dem zufolge die Bürgerinitiative verhindern will, dass Jadot, Mélenchon und Hidalgo Unterschriften von Mandatsträgern bekommen, die sie brauchen, um für die Präsidentschaftswahl anzutreten. Hidalgo, die auch Pariser Bürgermeisterin ist und ursprünglich für eine linke Urwahl war, reagiert empört. Ich habe mir gewünscht, dass es Debatten gibt und sogar eine transparente und offene Wahl. Aber ich bin sehr schockiert von dem Video eines der Organisatoren der linken Urwahl. Das Video sei aus dem Zusammenhang gerissen, kontert man bei der Bürgerinitiative. Samuel Gzibowski, der die umstrittene Aussage traf, erklärt: Unser Ziel ist der Zusammenschluss. Um das zu erreichen, mussten wir Druck ausüben. Wir wollten, dass die Unterschriften der Mandatsträger zur Unterstützung der Kandidaten verschoben werden, bis der gemeinsame Kandidat feststeht. Aber auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon lehnt die Initiative ab. Ich will in keiner Weise in diese Geschichte verwickelt sein, die nun auch noch seltsame Züge annimmt. Auch wenn man verstehen kann, dass viele Französinnen und Franzosen bewegende Erinnerungen haben an einen linken Zusammenschluss, kann ich solche Methoden nicht akzeptieren. Dass kein linker Politiker zugunsten eines gemeinsamen Kandidaten die eigene Kandidatur zurückziehen will, erklärt der Politikwissenschaftler Simon Persicot so: An einer Präsidentschaftswahl nicht teilzunehmen, ist in Frankreich sehr schmerzhaft. Wenn man keinen eigenen Kandidaten hat, verschwindet man aus der politischen Landschaft. Alle diese Parteien kämpfen ums Überleben und riskieren damit, dass die Linke insgesamt untergeht. Organisatorin Mathilde Imer bleibt für die linke Urwahl dennoch optimistisch. Egal wer gewinnt, wenn er oder sie die Ziele der Bürgerinitiative unterschreibt, dann machen wir Wahlkampf, ganz klar. Wir sind nicht nachtragend, auch wenn Jean-Luc Mélenchon oder Yannick Jadot nicht immer sanft mit uns umgehen.
Über die schwierige Kandidatensuche bei der französischen Linken berichtete Christiane Kess. Einer, der schon viel bei Wahlkämpfen in Frankreich erlebt hat, sowohl Siege als auch Niederlagen, das ist Jean-Marc Ayrault. Er war Premier und Außenminister unter Präsident François Hollande. Und er ist heute Abend ausführlich zu hören in unserer Sendung Zeitzeugen im Gespräch mit Anne Reit. Ab 19.15 Uhr im Deutschlandfunk und danach auch in der Audiothek-App. Und das war's von uns, von Europa heute. Danke fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Katrin Michaelsen. Thank you.